SWR 2, Kultur aktuell, der Podcast.
Angst ist nicht immer pünktlich, sagt die Kriegsfotografin Julia Leeb. Wo viele versuchen, Angst zu vermeiden, kann ihre Angst Lebensretterin sein. In 80 Ländern war Julia Leeb als Fotografin unterwegs. Der internationale Bezug kam bereits im Studium. Sie studierte Diplomatie und internationale Beziehungen in Madrid und an der Pariser Sorbonne. Doch statt Politik zu machen, entschied sie sich, Politik zu visualisieren. Sie fotografiert Kriegs- und Krisengebiete in Syrien, Libyen, Südsudan oder im Kongo. Ihre Bilder werden in internationalen Zeitungen und Fernsehsendern veröffentlicht und ihr Doku-Podcast Women in War beleuchtet die Rolle von Frauen in Kriegen. Ich grüße Sie, Frau Leeb.
Guten Tag.
Frau Leeb, inwiefern ist Ihr Blick als weibliche Kriegsfotografin anders als der eines männlichen Kollegen?
Ich selber habe das nie so definiert. Ich denke, dass das wahrscheinlich ganz natürlich ist. Weil ich eine Frau bin, habe ich automatisch den Fokus mehr auf Frauen in Kriegsgebieten gerichtet. In meinen Augen war die Berichterstattung lückenhaft. Ein Teil des Krieges wurde nicht dargestellt. Und das war der Alltag. Der Alltag der Menschen, die das Leben aufrechterhalten, die eine Schule bauen, obwohl das Schulgebäude eigentlich schon längst zerstört ist, die in einem Keller weiter Patienten versorgen, obwohl das Krankenhaus schon kaputt ist. Also die Menschen, die für eine Zukunft schaffen, die kamen nicht genug vor in meinen Augen.
Wie muss ich mir denn den Einstieg in diesen Beruf vorstellen? Also als Anfänger wahrscheinlich ohnehin schon schwer genug, dafür vollgenommen zu werden. War es dann als Frau vielleicht nochmal extra schwer?
Also ich glaube, als ich damit angefangen habe, gab es diesen Beruf so nicht. Weil man konnte ja gar nicht alleine früher Filme schneiden in einem solchen Land. Das hat natürlich mit dem technologischen Fortschritt auch was zu tun, dass man mit dem Handy filmen kann, auch Informationen empfangen kann. Eigentlich gab es so diese Art des Berufes gar nicht, dass man alleine vor Ort tatsächlich fertige Berichte in die große, weite Welt hinaustragen kann.
Und jetzt fotografieren Sie und filmen nicht die großen Täter oder Anstifter von Kriegen, sondern die einfachen Menschen im Kriegsalltag, also Lehrende, Liebende, Ärzte und Frauen. Warum diese Perspektive?
Ja, ich suche in Kriegen eigentlich eher die stillen Momente. Ich versuche so eine Art Alltag einzufangen. Mich interessieren die menschlichen Gesten und mich interessiert auch der Mensch dahinter. Also wer steckt in dieser Uniform? Wer steckt unter dem Niqab? Das sind die Geschichten, die mich am meisten interessieren.
Und Sie erwischen natürlich die Bevölkerung an sehr verletzlichen Punkten, im Chaos natürlich auch. Diese Perspektive gibt wahrscheinlich auch intime Einblicke in Realitäten abseits der großen Politik. Aber wo setzen Sie da die Grenze zwischen Pietät und Authentizität der Fotografie und des Gefilmten? Und wann wird die Kriegsfotografie sozusagen übergriffig für Sie?
Ja, das ist eine ewige Frage, die man wahrscheinlich immer wieder neu sich stellen muss. Ich für mich selber habe entschlossen, keine Toten oder Verletzten zu zeigen. Ich verstehe aber, warum manche Kollegen denken, dass es wichtig ist, weil sie natürlich das gesamte Ausmaß der Dramatik zeigen wollen. Ich habe für mich selber einen Vertrag geschlossen, was ich zeige und was ich nicht zeige.
Eine der frühen Kriegsfotografinnen war ja Gerda Taro, die im Spanischen Bürgerkrieg 1937 ums Leben gekommen ist. Wie hat sich die Praxis der Kriegsfotografie seit Gerda Taro weiterentwickelt? Was hat sich verändert und was ist vielleicht gleich geblieben?
Ja, die Technologie hat sich natürlich verändert. Heute kann man in Echtzeit übertragen. Man kann auch in Echtzeit empfangen. Das ist natürlich eine echte Revolution. Durch die Social Media haben sich natürlich die Kanäle verändert. Man braucht den Filter nicht mehr der herkömmlichen Medien. Und man kann durch die Social Media direkt ein globales Publikum erreichen. Früher haben natürlich nur ausgebildete Fotografen die Bilder geliefert. Heute hat man das Gefühl, dass viele Soldaten oder der gesamte Ukraine-Krieg auch auf TikTok zu beobachten ist. Das ist natürlich eine ganz andere Art von auch dem Konsum von Kriegsbildern. Natürlich hat sich dadurch auch die Nachfrage erhöht nach eher so rohen und vielleicht weniger bearbeiteten Bildern als in den traditionellen Medienfotos. Es hat sich aber auch verändert, das habe ich selber eben auch gemerkt vor Ort, dass natürlich auch die Menschen verstanden haben, dass jeder im Grunde genommen potenziell Bilder machen kann. Deswegen ist man auch vielen Menschen suspekt.
Ja, jetzt ist der Ukraine-Krieg vermutlich der erste Krieg, der ausführlich auf dem Smartphone live mitzuerleben ist oder zumindest fast live. Ist das auch eine Art Konkurrenzsituation für angestammte Kriegsreporterinnen wie Sie?
Ich sehe das nicht so. Mein Ziel ist einfach, die Wahrheit zu dokumentieren. Und ich finde es gut, umso mehr Dokumente es gibt, umso besser ist es. Natürlich muss man das, was man sieht, auch einordnen. Aber es ist eine gewisse Art von Demokratisierung entstanden durch die Technologie. Und ich finde es eigentlich sehr gut, weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass Kriege oder Verbrechen nicht dokumentiert werden. Deswegen begrüße ich diese Entwicklung.
Jetzt hatten Sie gesagt, durch den technischen Fortschritt kann sich ein Foto gerade ja auch wirklich sehr schnell verbreiten. Hatten Sie diesen Fall schon mal, dass Sie ein Foto geschossen haben, das dann weltweit vielleicht oder in anderen Ländern Wellen geschlagen hat, während Sie noch im Krisengebiet waren und das dann wieder gespiegelt bekommen haben auch?
Ja, ich habe es an meinem eigenen Leib erfahren durch einen Vorfall in Ägypten, in dem ich mal entführt worden bin, also verschleppt worden bin. Da wurde dokumentiert. Und diese Aufnahmen wurden Jahre später in einem total anderen Kontext auf Social Media verbreitet. Und das war sehr unheimlich zu sehen, wie schnell sich Falschnachrichten verbreiten und wie schnell man Menschen auch aufwiegeln kann. Und es war nur ein Zufall, dass ich mich natürlich selber in diesem Video wiedererkannt habe und konnte das dann richtigstellen. Aber viele Menschen, auch gerade aus Osteuropa, haben mich angeschrieben und haben sich bedankt und meinten, in ihren Nachrichtensendern wird es immer noch als Original weiter ausgestrahlt.
Für wen sind Ihre Fotos denn eigentlich wichtiger oder tendenziell vielleicht einflussreicher? Die westlichen Medien bei uns zu Hause in Deutschland, die dadurch ja mehr über den Krieg vielleicht berichten, oder vor Ort im Krisengebiet für die Leute, die dann ja vielleicht auch eine Veränderung vor Ort spüren?
Ich würde sagen, sowohl als auch. Also ich habe keine politische Agenda. Es geht um das Dokumentieren und es geht nicht darum, Meinungen zu schaffen. Natürlich ist es eine Art, ja, Aufklärung. Natürlich, wenn man dort ist vor Ort, Informationen bekommt, möchte man die teilen mit den Menschen hier vor Ort. Auf der anderen Seite könnte ich jetzt ein konkretes Beispiel nennen. Im Kongo, wenn ich Mama Masika interviewe zum Beispiel, eine sehr bekannte Aktivistin dort, oder war eine bekannte Aktivistin, weil sie leider verstorben ist. Durch diese Interviews bekommen die natürlich auch eine Sichtbarkeit, und Sichtbarkeit ist auch eine Art Schutz, weil man dann mit diesen Menschen nicht einfach machen kann, was man will. Man kann sie nicht einfach verschwinden lassen, sondern sie haben einen Namen und sie sind jemand. Und deswegen hoffe ich natürlich, dass ich dadurch auch sozusagen meinen Beitrag dazu leisten kann.
Das Risiko Ihres Jobs ist ja natürlich traumatisiert, aus diesen Kriegsgebieten zurückzukehren und dann zu Hause einfach so normal weiterleben zu müssen. Wie erleben Sie diese Rückkehr?
Ich habe sehr viel Glück, weil ich ein gutes Umfeld habe, und ich habe, glaube ich, einfach Glück. Ich sehe das tatsächlich bei vielen männlichen Kollegen, dadurch vielleicht, weil sie auch das nicht gewohnt waren, über Gefühle zu sprechen, dass es tatsächlich ein großes Tabu ist, dieses posttraumatische Belastungssyndrom. Ich kann es im Grunde genommen nicht nachvollziehen, weil es ein ganz normales Phänomen ist. Also es ist eine ganz normale Tatsache. Bei manchen Leuten kann man tatsächlich zuschauen, wie sie entweder innerlich verstummen oder genau das Gegenteil, immer mehr diesen Adrenalinkick brauchen und sich immer größeren Gefahren aussetzen und ja, sich dadurch in sehr große Gefahren begeben.
Und ein Fall, der ja besonders schockiert hat, war 2014 die Fotografin Anja Niedringhaus, die im Osten Afghanistans getötet worden ist. Was hat sich für Sie seitdem verändert? Ist das Ganze nochmal dann anders geworden? Passen Sie seitdem anders auf sich auf?
Also Anja Niedringhaus war ein Vorbild für mich. Es war leider nicht die erste sozusagen Kollegin, die umgebracht worden ist. Deswegen war das jetzt nicht der erste Wendepunkt. Was mich schockiert hat, ist natürlich, dass es eigentlich, glaube ich, niemanden gab, der sich besser auskannte als sie. Und das zeigt einfach diese Tücken des Berufes. Man kann nie sicher sein. Man muss immer sich verhalten, wie als wäre es das erste Mal.
Frau Leeb, ich danke Ihnen für dieses Gespräch.
Ich bedanke mich.
Morgen Abend diskutiert die Kriegsfotografin und Filmemacherin Julia Leeb im Stuttgarter Stadtpalais bei einer Vortragsrunde zum Thema Journalistinnen in Kriegen, weibliche Perspektiven an der Front. Die Veranstaltung findet um 19 Uhr statt.
Danke sehr.
SWR2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.